Wirtschaft regional, der Podcast für Ostwürttemberg mit Wirtschaftsredakteur Bernhard Hamp.
Und ich bin heute zu Gast bei Julian Hauber. Er ist Geschäftsführer und Gründer der JH Computers in Stödlin. Hallo Herr Hauber.
Hi, schönen guten Tag.
Jetzt bin ich nach Stödlin gefahren und habe mir gedacht, ich würde vielleicht ins Silicon Valley fahren oder in ein großes Industriegebiet. Aber hier ist es ja doch eher ländlich. Erwartet man gar nicht so ein Computerrechenzentrum?
Glaubt man gar nicht. Vor allem vor dem Hintergrund, dass in Deutschland Frankfurt eigentlich das Rechenzentrum, der Rechenzentrums-Hotspot ist. Aber wir sind hier auf der Ostalb, im östlichsten Ostwürttemberg, in Stödlin genau, in einer sehr guten Lage, was die Infrastruktur angeht. Und haben hier einfach die Möglichkeiten, auch diesen Rechenzentrumsbetrieb und dieses Rechenzentrum selbst auszubauen, zu skalieren und finden hier einfach die richtigen Rahmenbedingungen vor. Und dafür Stödlin.
Vielleicht können Sie unseren Hörern einfach mal erklären, was Sie hier machen.
Genau, also wir sind an der Stelle Rechenzentrumsbetreiber. Heißt, wir haben hier im 2019 ein eigenes Rechenzentrum gebaut, betreiben das seither und haben hier auch ganz viele Sachen einfach ganz anders gemacht, wie es der Standard in Deutschland und auch in der Welt macht. Heißt, wir haben ein komplett eigenes klimatechnisches Gesamtsystem entwickelt, entwickeln das auch kontinuierlich weiter und das sorgt einfach dafür, dass wir unsere gesamte Rechenleistung CO2-neutral bereits heute schon anbieten können. Wir von der Leistung wirklich das Ganze um Faktor 10 leistungsfähiger gestalten können, als der, auch wieder der Standard in Deutschland. Und wir eben auch durch das, dass wir unseren gesamten Strom hier vor Ort selbst erzeugen, regional, können wir auch einfach, was die Preispolitik angeht, mit den großen Mitbewerbern wie Amazon oder Microsoft oder Google auch wirklich konkurrieren und das Ganze dann noch dort anbieten, wo die Daten entstehen, nämlich im süddeutschen Raum, wo die Industrie angesiedelt ist, wo einfach auch die Daten schnell verarbeitet werden müssen.
Das sind schon eine ganze Menge Themen, von denen wir sicherlich einige noch später näher anschneiden werden. Jetzt haben Sie mir gerade gesagt, Sie sind 29 Jahre alt. Das heißt, als Sie das Ganze gegründet haben, waren Sie wie alt?
Also offiziell in Betrieb gegangen sind wir, wie gesagt, in 2019. Folglich war ich zu der Zeit 26. Aber so ein Rechenzentrum zieht ja natürlich Unmengen an Planungsleistungen, eine gewisse Bauzeit und so weiter. Natürlich auch die Akquise finanzieller Mittel vor sich her. Folglich habe ich parallel zum Masterstudium an der TU in München, das ich im Bereich Cybersecurity und Sektorkopplung im Rechenzentrumsumfeld dann auch wirklich absolviert habe, das Ganze schon geplant, gebaut, habe quasi jede freie Minute hier zugebracht und habe es dann wirklich auch quasi mit dem Abschluss des Masters quasi direkt, sind wir mit einem Mitarbeiter hier in Stödlin gestartet, hatte dann natürlich einige sportliche Jahre, würde ich jetzt einfach mal sagen, aber hat sich auf jeden Fall im Nachhinein gelohnt und würde ich auch jederzeit wieder so machen.
Haben Sie denn da entdeckt, aha, da gibt es einen Bedarf, ein Rechenzentrum, das fehlt bei uns? Oder wie kam es dazu?
Nun, es ist so, ein Rechenzentrum an sich ist ja nicht an eine gewisse Lokalität geknüpft. Hauptsache eine entsprechende Datenverbindung, im Volksmund die Datenautobahn ist entsprechend da. Mehr ist an der Stelle erstmal nicht wichtig. Heißt, es gibt nicht den Bedarf, dass direkt irgendwie in der Region in 50 Kilometer Umkreis ein Rechenzentrum stehen muss, sondern es ist mehr so, im Rahmen auch meiner Masterarbeit und auch der, sagen wir mal, der früheren Tätigkeit ist mir ganz schnell bewusst worden, dass dieses Konzept wie in Deutschland und auch in Europa Rechenzentren betrieben und gebaut werden, eigentlich ein Konzept ist, das 30 Jahre alt ist. Heißt, wir haben da ein ganz extrem hohes Maß an Ausfallsicherheit. Man muss sich immer vorstellen, so ein Rechenzentrum darf in den höchsten Güteklassen über das ganze Jahr einen Ausfall von höchstens 52 Sekunden vorweisen können, um einfach auch die höchst sensible Daten zum Beispiel speichern zu können. Und mit diesem 30 Jahre alten Konzept war's, oder ist es absolut kein Problem, diese Anforderungen an die Verfügbarkeit auch wirklich gewährleisten zu können. Nun ist es aber so, die Zeiten ändern sich und die, sagen wir mal, eine der konservativsten Branchen in ganz Deutschland, ist es schwer, Innovationen dann auch wirklich in den Markt oder in die bestehenden Rechenzentren reinzubekommen. Und ich habe mich dann dazu entschieden und gesagt, okay, es kann ja nicht sein, dass diese bestehenden Rechenzentren zum einen Unmengen an Energie teuer aus dem Netz einkaufen und zum anderen diese Unmengen an Energie auch noch extrem schlecht verwenden. Heißt, ein essentieller Teil der Energie, die übers Stromnetz bezogen wird, wird auch immer noch für die Kühlung verwendet, um die Rechner überhaupt zu klimatisieren. Und das ist tatsächlich so, dass da bis zu 60% der Energie nur für die Kühlung draufgehen. Und das habe ich mir gedacht, das kann so eigentlich nicht weitergehen. Vor allem, wenn man sich mal vor Augen führt, wie viele Rechenzentren in Deutschland und in Europa wirklich jährlich gebaut werden. Also das ist eine unvorstellbar große Zahl, da geht es um einige hundert Megawatt. Also da ist eine Stadt wie Stuttgart dann wirklich klein dagegen. Und da haben wir uns gesagt, okay, da gibt es ein besseres Konzept, ein besseres System. Und haben dann einfach uns im Vorfeld mit vielen Rechenzentrumsplanern auch auseinandergesetzt. Und eine kleine Anekdote dazu. Bei 14 von 15 Planern, die ein Rechenzentrum planen können, das ist auch schon fast das Maximum, was es in Deutschland gibt, war es ein K.O.-Kriterium zu sagen, ich möchte auf mein Dach eine Photovoltaikanlage installieren. Weil ich, okay, wir haben einen großen Strombedarf, was bietet sich da natürlich an? Eine Photovoltaikanlage, um einen gewissen Strombedarf auch zu decken. Aber in Rechenzentren ist klassischerweise auf dem Dach immer ist die Kühlung untergebracht. Folglich konnten 14 von den 15 Rechenzentren das gar nicht abbilden. Und das letzte letzte Planer, der dann noch mit an Bord war, der konnte dann oder hat relativ schnell festgestellt, oh Gott, wir wollen hier Konzepte wie Wasserkühlung, wir wollen hier Konzepte wie extreme Leistungsdichte, also sehr viel Last auf sehr kleinem Raum umsetzen. Wir wollen hier auch noch die Energie nicht aus dem Netz beziehen, sondern wir wollen die Energie selber erzeugen. Und da war ganz schnell klar, wir müssen ein eigenes Konzept entwickeln. Und da habe ich mich dann hingesetzt und habe tatsächlich an der Stelle Normen gewälzt und einfach geschaut, okay, was muss ein Rechenzentrum erfüllen? Was ist denn der aktuelle Stand der Technik? Und wo können wir es verbessern? Und ein schönes Beispiel ist zum Beispiel, jedes Rechenzentrum braucht immer wenigstens einen riesengroßen Dieselmotor, der einfach für den Fall, dass das Stromnetz ausfällt, anspringt und das Rechenzentrum mit Strom versorgt. So ein Motor hat in der Regel übers Jahr vielleicht 10 bis 15 Betriebsstunden. Das heißt, er steht 99% der Zeit wirklich nur rum. Und wenn man dieses Konzept jetzt weiterentwickelt und sagt, wie kann ich die Technik, die sowieso verfügbar ist, wie kann ich die besser nutzen? Dann komme ich ziemlich schnell auf dieses Konzept von mehreren Blockheizkraftwerken, die dann das ganze Jahr überlaufen, folglich auch das ganze Jahr über das Rechenzentrum mit Strom versorgen. Also auch bei einem Stromausfall ist das Rechenzentrum geschützt und gesichert. Und gleichzeitig kommt ja eben eine große Menge Wärme dabei raus. Jetzt ist es ja so, so ein Rechenzentrum muss immer gekühlt werden. Die Rechner machen auf einer kleinen Fläche unglaublich viel an Abwärme. Und im ersten Schritt haben wir uns dann überlegt, wie kann ich mit der Abwärme wirklich auch den Kühlbedarf des Rechenzentrums da decken und sind dann auf eine spezielle Klimaanlage gestoßen, die so im Rechenzentrumsumfeld gar nicht verbreitet ist und die nur mit der Abwärme des Blockheizkraftwerks die Server oder die Rechner dann kühlt. Folglich können wir auch den ganzen Strom, der zur Erzeugung der Kälte im herkömmlichen Rechenzentrum notwendig ist, komplett einsparen und haben hier nicht nur eine massive Reduktion der CO2-Emissionen durch das, dass der Strom vor Ort erzeugt wird. Wir haben eine zusätzliche massive Reduktion in den CO2-Emissionen, weil wir die Wärme auch noch nutzen und keinen Strom für die Kälteerzeugung brauchen. So sparen wir jetzt übers Jahr über 4.000 Tonnen an CO2 im Vergleich zum Netzbezug zu einem vergleichbaren Rechenzentrum mit ein.
Und das Blockheizkraftwerk läuft mit welchem?
Im Moment läuft das Ganze mit bilanziellem Biogas an der Stelle, ist aber in 2019 schon so vorbereitet worden, dass es H2-ready ist. Das heißt, wenn wir hier auf der Ostalb zu gegebener Zeit entsprechend übers Erdgas oder übers Gasnetz dann an der Stelle Wasserstoffbeimischungen bekommen oder gar hier eine Wasserstoffpipeline durchgeht, wir eventuell auch hier vor Ort entsprechend lokalen Wasserstoff erzeugen, dann können wir direkt das Blockheizkraftwerk verwenden oder die Blockheizkraftwerke, um entsprechend den Wasserstoff hier zu nutzen für uns. Und das ist auch unser Zukunftsprojekt an der Stelle. Also wir wollen mit dem Land Baden-Württemberg zusammen hier ein Leuchtturmprojekt aufbauen, indem wir sagen, zum einen versorgt sich das Rechenzentrum komplett selber, nicht bilanziell klimaneutral, sondern physisch klimaneutral durch Sonne- und Winderzeugung oder auch Biomasseerzeugung direkt vor Ort. Und auf der anderen Seite dann der Strom, den ich im Sommer einfach zu viel habe, der wird für den Winter gespeichert über Wasserstoff. Und da haben wir auch schon die ersten Fördermittel generiert, beziehungsweise sind in der Antragstellung und erwarten hier, dass wir 2024 oder 2025 eben mit entsprechenden Projekten starten können. Zusätzlich sind wir eines der ganz wenigen Rechenzentren europaweit, die einen nennenswerten Anteil der Abwärme, ich rede hier jetzt wirklich von 98-99% der Abwärme, auskoppeln können auf einem Temperaturniveau, wie wir dieses kleine Dorf, das Sie ganz am Anfang angesprochen haben, das sind ca. 1600 Einwohner, komplett mit beheizen können. Und das ist unser Projekt für nächstes Jahr. Hier sind wir jetzt schon so weit, dass die Fördermittel beantragt sind, die Fördermittel oder die Zuschussbescheide auch genehmigt wurden und wir nächstes Jahr mit dem Bau des Netzes beginnen können. Vielleicht ein paar Rahmendaten dazu.
Vielleicht kann ich da kurz zwischenfragen.
Gerne.
Wenn jetzt ein Bürger oder eine Bürgerin aus Stötlen gerne mit der Abwärme von ihrem Rechenzentrum heizen möchte, was muss er sie denn dann tun?
Das ist relativ einfach. Also es werden Leitungen im Boden durch das ganze Ortsgebiet verlegt. Das sind einfach nur Rohrleitungen, durch die warmes Wasser fließt. Also keine speziellen Chemikalien, einfach nur warmes Wasser und die Leitungen sind gut isoliert. Und wenn jemand einen Anschluss jetzt möchte, dann wird einfach nur von der großen Hauptleitung ein kleiner Hausanschluss ins Haus gelegt. Ist natürlich mit ein kleines bisschen an Tiefbau verbunden, aber man hat einfach diesen großen Charme. Sommer wie Winter, ich drehe auf, es kommt warmes Wasser. Wir können hier Wasser mit 90 Grad auskoppeln. Das heißt, vom Altbau bis zum KfW 55 Haus aktuellster Generation können wir alles komplett mit anschließen. Wir haben in Stödlen viel Bestand, der überwiegend auch noch mit Heizöl heizt. Und der Vorteil zu sagen, ich brauche keine zusätzliche Technik. Ich kann aber meinen Heizölbrennkessel, ich kann meinen Heizöltank, ich kann vielleicht sogar auf den ganzen Schornsteinfeger kann ich verzichten. Da wird unglaublich viel Potenzial eigentlich auch mit erschlossen. Und die Wärme ist zu 100% klimaneutral, weil es Abwärme ist. Das heißt, wir erfüllen auch alle Anforderungen an den Primärenergiefaktor. Und so ist es für die Leute bereits vor dem Ukraine-Konflikt so, dass wir im Vergleich zu einer Gasheizung circa 10% günstiger sind. Mit den jetzt mittlerweile explodierten Gaspreisen, auch selbst mit einem Gaspreisdeckel, der eventuell Anfang nächstes Jahr kommen kann oder wird, sind wir immer noch die günstigste Heizart. Und wir haben dieses Netz explizit so darauf ausgelegt, dass es etwas Hyperlokales ist. Von Stödlen für Stödlen. Es macht keinen Sinn, in die nächsten Dörfer Leitungen zu ziehen, weil der Weg einfach zu weit ist. Sondern wir möchten, dass die Leute von diesem Netz auch profitieren können und das deswegen so einfach wie möglich auch aufgebaut ist.
Wenn Sie so eine große Menge an Abwärme zur Verfügung haben, da schließe ich daraus, dass Sie auch hier tatsächlich eine große Rechenleistung haben. Für wen rechnen Sie denn hier?
Also wir haben typischerweise drei Zielgruppen und das Rechenzentrum selbst ist im Moment in der 1-Megawatt-Klasse. Das heißt, wir haben 1 Megawatt an Rechenkapazität hier vor Ort versammelt, ist im gesamteuropäischen Vergleich eher ein kleineres Rechenzentrum, aber ist tatsächlich so, dass hier eine nennenswerte Power versammelt ist und wir rechnen überwiegend für Unternehmen, heißt vom kleinen Industrie- oder vom kleinen Handwerksbetrieb mit 5 Mitarbeitern bis hoch zu den großen Konzernen mit 10 bis 15.000 Mitarbeitern machen wir wirklich von der Datensicherung, der externen Datensicherung über dieses Thema IT-Security bis zur Verfügungstellung von Serverkapazitäten eben hier vor Ort direkt beim Kunden mit ganz wichtig, ganz geringer Latenz, also geringer Dauer zur Übertragung der Daten zwischen Betrieb und Rechenzentrum, stellen wir hier die Kapazität zur Verfügung. Zweites Thema sind natürlich Softwareentwickler. Heißt also viele Unternehmen, die vielleicht in der Vergangenheit klassischerweise eine sehr gute Software entwickelt haben, die aber eigentlich irgendwo in einem, sagen wir einfach mal, abgeschlossenen Serversystem betrieben wurde. Wenn ich jetzt möchte, dass diese Software zum Beispiel über meinen Browser erreichbar wird oder diese Software einfach skaliert werden muss, dann kommen wir hier ins Spiel und sind hier eben mit dem Softwareentwickler partnerschaftlich mit dabei, um hier eine gemeinsame Lösung zu entwickeln. Und die letzte Gruppe, das sind ganz klassische IT-Systemhäuser, die hier überwiegend aus dem süddeutschen Raum dann bei uns Rechenkapazität anbieten und diese Rechenkapazität dann ihren Kunden weiterverkaufen, hier also im B2B-Geschäft tätig sind.
Wie groß ist Ihre Mannschaft, Ihr Team hier?
Wir sind im Moment zu 12. Also wir sind 2019, bin ich mit einem Kollegen dazu gestartet, der zufällig auch heute seinen 30. Geburtstag hat. Und jetzt sind wir zu 12, haben jetzt dieses Jahr den zweiten Azubi eingestellt und wachsen eigentlich in allen Bereichen, sind aber überwiegend technischer Natur. Heißt, wir haben Kollegen, die sich den ganzen Tag nur um dieses Thema IT-Sicherheit, Schutz von kritischen Infrastrukturen annehmen. Wir haben auch noch 2 bzw. 3 Kollegen, die für überwiegend kleinere Unternehmen die Lösungen des Rechenzentrums draußen in der Praxis wirklich ausrollen. Also für die Kunden, die sagen, ich finde euer Konzept mega spannend, ich weiß aber nicht, wie ich es in mein IT-System integrieren kann. Da haben wir auch noch ganzheitliche Lösungen, um dann die Lösungen des Rechenzentrums vor Ort beim Kunde einzubauen, zu monitoren und dann auch zum Beispiel für ein Backup garantieren zu können im Falle eines Cyberangriffs, eines Brands, einer Naturkatastrophe.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass Sie in einem Feld konkurrieren, wo die Wettbewerber beispielsweise Google oder Amazon sind. Wie kommen Sie denn gegen die an?
Das ist relativ einfach. Ich sag mal, neben den ganzen, sagen wir mal, anderen oder soften USPs wie CO2-Neutralität, wie der Standort direkt beim Kunden, wie der persönliche Ansprechpartner, um einfach, dass der Kunde sein Problem nicht 5-mal bei einer englischen Hotline schildern muss, sondern direkt bei seinem Ansprechpartner rauskommt, ist der größte Benefit der Preis. Heißt, durch das, dass wir unseren Strom nicht aus dem Netz beziehen, den Strom aus erneuerbaren Energien direkt vor Ort erzeugen, die erneuerbaren Energien sind in Deutschland auch die günstigsten Energien, können wir eine langfristig extrem niedrige Preispolitik fahren, sodass wir auch mit Amazon und Microsoft hier über den Preis, was für den schwäbischen Mittelstand eben eine ganz entscheidende Größe ist, konkurrieren. Und was im Moment tatsächlich auch noch ein ganz großer Vorteil ist, wir können liefern. Heißt, wir können Rechenkapazität zur Verfügung stellen, weil wir einfach sehr viel auf sehr kleinem Raum haben. Und durch die am Anfang angesprochene Infrastruktur haben wir hier einfach auch noch den Raum für Erweiterung, um die Kunden auch jederzeit bedienen zu können.
Sie haben es vorhin schon mal angesprochen, Sie sind natürlich auch auf die Ochsentour gegangen, um hier finanzielle Mittel einzuwerben, um das ganze Unternehmen ein bisschen groß zu machen. Was können Sie davon berichten?
Ja, in Deutschland ist es in meinen Augen immer noch sehr schwer, zum Beispiel als Student Venture Capital in einer entsprechenden Größe, in einer entsprechenden Höhe zu generieren. Hier sind einfach die Hürden auch sehr groß und die Anforderungen dann auch. Wenn man dann auch noch in einem Bereich eine Idee hat und diese verwirklichen möchte, die es so noch gar nicht gibt und die auch ein sehr hohes Innovationspotenzial dann auch bietet, dann kürzt sich das noch stärker zusammen. Und wir haben jetzt hier tatsächlich durch lange Gespräche, durch viel Überzeugung den glücklichen Umstand erreichen können, dass wir eben über mehrere regionale Banken das Rechenzentrum entsprechend finanzieren können und auch weiterhin finanzieren. Folglich ist es natürlich klar, seit dem Bau werden entsprechende Umsätze erwirtschaftet. Wir sind auch jedes Jahr tatsächlich, was das Umsatzwachstum angeht, weit über 250% Wachstum im Jahr. Heißt, das Ganze ist auf Wachstum ausgerichtet, aber nicht, wie es beim klassischen Startup an der Stelle vielleicht wäre. Der wichtigste Unterschied ist, wir sind nicht auf Exit getrimmt. Das heißt, wir möchten hier uns lokal in der Region etablieren, die Region voranbringen, auch etwas für die digitale Souveränität Deutschlands dann wieder tun und nicht das Ganze, wenn es eine entsprechende Größe hat, einfach schlicht weiterverkaufen. Deswegen ist es auch für uns dieses Thema Investoren kein großes Thema. Natürlich sind wir immer in entsprechenden Gesprächen, um in Randbereichen Themen abdecken zu können. Aber das Große und Ganze ist wirklich darauf ausgelegt, nachhaltig zu wachsen. Und deswegen ist hier auch wirklich dieses Thema Hausbanken in den ersten Jahren ein sehr sinnvolles Thema gewesen. Natürlich sind auch irgendwann, sage ich jetzt einfach mal, die Mittel der Hausbanken für stark wachsende Unternehmen begrenzt. Folglich strecken wir natürlich unsere Fühler in alle Ecken und Enden aus, sind aber im Moment tatsächlich so, dass wir in der glücklichen Lage sind, unser Geschäftsmodell ungehindert skalieren zu können und wirklich aktiv und mit sehr großem Elan und Tatendrang neue Kunden zu generieren.
Da klang so eine leichte Kritik an. Was müsste sich denn in der Kultur oder in der Einstellung ändern?
Da gibt es zwei Bereiche, wo sich wirklich was ändern muss, in meinen Augen. Das ist einmal dieses Thema Veränderung in der Industrie. Also den Satz, den ich die letzten 3 Jahre wahrscheinlich am allermeisten gehört habe, ist, das machen wir schon immer so, das wollen wir auch nicht ändern. Klar, wir leben in einer Welt, in der sich die globalen Rahmenbedingungen so schnell ändern, dass man einfach auch agil auf das Thema reagieren muss. Ich meine, Agilität ist ja bei vielen großen Unternehmen mittlerweile auch ganz groß auf der Agenda stehend. Heißt, da würde ich mir wünschen, dass einfach auch viele, viele etablierte Unternehmen vielleicht etwas mehr sich auch differenziert mit vielleicht neuen Ideen auseinandersetzen und dann auch sagen, okay, das wäre vielleicht was für mich, wir unterstützen da einfach mal mit dazu. Und das Zweite ist dann natürlich, klar, in Süddeutschland gibt es eine gewisse Gründerinfrastruktur, es gibt Acceleratoren, es gibt Innovationszentren, die IHK macht viel in Form von Digitalisierungszentren und versucht, die Industrie zu erreichen und die Betriebe. Aber vor allem, wenn es um die Finanzierung geht, werden die Wege und Mittel dann relativ eng. Es gibt in Ostwürttemberg noch den Pegasus-Fonds, es gibt Business Angels und so weiter. Aber wenn man so wie wir jetzt an der Stelle direkt mal mit einer, sage ich einfach mal, Student, 25 Jahre alt, grüne Wiese, 5 Millionen Euro Invest, ohne nennenswerte Sicherheiten kommt, dann wird es schon richtig dürftig. Und da können wir in meinen Augen uns noch einiges von den Amerikanern auch wirklich abschauen, was auch wirklich dieses Thema Venture Capital, Startup-Förderung, Skalierung von Geschäftsmodellen angeht.
Könnte das zurückhaltende Gründertum vielleicht auch daran liegen, dass wir einfach diese großen Firmen, diese großen Unternehmen haben, wo es viel leichter ist, da einzusteigen, gleich mit einem hohen Einstiegsgehalt, statt sich selber eine Existenz vielleicht auch mühsam aufzubauen?
Das ist definitiv richtig. Also vor allem Ingenieure sind vor allem im Süden Deutschlands extrem gesucht. Also im Rahmen von meinem Studium an der TU in München war es, glaube ich, wirklich jede Woche so, dass sich dann potenzielle Arbeitgeber auch vorgestellt haben und gesagt haben, wir möchten dich hier, riesengroßes Einstiegsgehalt, viele Benefits. Aber, und das freut mich am meisten, es gibt immer noch junge Leute, die etwas erreichen wollen. Das heißt, die nicht einfach nur eine kleine Nummer in einem riesengroßen System sein wollen, sondern die mitbestimmen wollen, die gemeinsam etwas schaffen wollen, die auch sagen, ich mache nicht meinen 8 bis 17 Uhr Job, sondern ich bin da, wenn es drauf ankommt. Und die sagen, ich möchte mein eigenes Baby, ich möchte hier unser Geschäftsmodell weiter skalieren. Und durch das, dass wir einfach auch ganz klar in unserer Kommunikation nach außen sind, wer sind wir, was tun wir, was sind unsere Vorteile, sind wir im Moment auch in der glücklichen Lage, dass wir Initiativbewerbungen auch im IT-Umfeld bekommen, wo sonst wirklich andere große Firmen mit Headhuntern und was für Marketingkampagnen dann auch wirklich Unsummen an Geld ausgeben. Durch das, dass wir aber ein Spezialfall sind, das heißt, wir wirklich hier im Rechenzentrum immer mit der aktuellsten High-End-Technik zu tun haben, wir nicht den ganzen Tag irgendwelche Drucker einrichten oder ähnliches, soll jetzt nicht abwertend sein, es ist wichtig, dass der Drucker druckt, aber für viele junge Menschen ist es dann auch wirklich so, man kann direkt am Puls der Technik arbeiten, man kann direkt dort arbeiten, wo auch die riesigen Datenmengen verarbeitet werden und das gibt dann doch nochmal ein anderes Gefühl. Und sorgt dann auch dafür, dass wir wirklich auch entsprechend weiter wachsen können mit dem technischen Know-how.
Braucht man denn ein Gründergen? Ist es was, was einem angeboren ist vielleicht? Und haben Sie das?
Ob ich es habe, weiß ich nicht. Ich meine, vielleicht spricht das Rechenzentrum ein Stückchen weit für sich. Aber ob man es braucht, am Anfang sagt einem immer jeder, oh, das ist aber schon schwierig und steiniger Weg und dauert lang. Und dann denkt man sich immer, ach, das wird schon, ist kein Thema. Man braucht auf jeden Fall, und das ist eines der wichtigsten Themen, ein unglaubliches Durchhaltevermögen. Es lohnt sich am Ende in meinen Augen immer, einfach mal auch wirklich über Jahre hinweg an Themen dran zu bleiben. Aber es gibt auch so viele Rückschläge und auch so viele Themen, die vielleicht nicht laufen wie geplant. Da ist es ganz entscheidend, dran zu bleiben.
Was war denn so ein Rückschlag? Ging denn schon mal irgendwas richtig schief bei Ihnen?
Ja, also ich sag mal, richtig schief hatten wir wirklich zum Glück noch nicht, weil im Rechenzentrumsumfeld darf eigentlich nichts Größeres schief gehen. Aber was halt oft Themen sind oder was an der regelmäßigen Ordnung, sage ich jetzt einfach mal, liegt, sind wirklich Projekte, die sich so oft ändern im Rahmen der sagen wir mal, Bearbeitungszeit, dass am Ende halt die Ziele, was Kosten, was Zeit, was Mitarbeiteransatz angeht, dass das wirklich gesprengt wird oder halt dann wirklich auch mal der eine oder andere Samstag oder Sonntag oder ähnliches wirklich hier grübelnd vor einem Serverschrank mit 3, 4, 5 Kollegen dann zugebracht worden. Heißt, dass halt einfach der Zeitaufwand durch die Decke geht. Aber wir haben einfach den Anspruch zu sagen, wir wollen unseren Kunden ein Rundum-Sorglos-Paket anbieten und es ist im Endeffekt egal, wie lange es für uns dann dauert. Wenn wir sagen, wir machen das, dann machen wir das auch. Und deswegen ist das immer so ein Thema, wo ich dann auch etwas schmunzeln muss, wenn der ein oder andere Kollege, ich sitze samstags im Büro, dann kommt doch noch ein Kollege und sagt, ah, ich muss da noch was fertig machen, damit Montag früh wieder alles läuft. Das sind dann die Themen, wo es mich auf der einen Seite wirklich stolz macht, zu sagen, der Mitarbeiter, der muss nicht Samstag kommen. Er kommt aber von selber und sagt, ich möchte, dass es für den Kunde am Montag alles läuft. Und auf der anderen Seite dann natürlich, was hätten wir besser machen können, dass der Kollege jetzt vielleicht nicht samstags kommen muss. Aber das ist immer so ein schöner Trade-off und da, glaube ich, finden wir einen recht guten Mittelweg.
Jetzt gibt es in der IT-Welt richtig große Namen, viele prominente Unternehmer, die auch klein in so Garagen, sagt man manchmal, könnte aber eben auch in so einem Industriegebiet in Stödlin angefangen haben. Ja. Haben Sie da Vorbilder?
Gut, ich meine, die Geschichte ist ja so, dass viele der amerikanischen Firmen, egal ob es jetzt Microsoft oder Apple ist, in den besagten Garagen gestartet sind. Schöne Anekdote dazu, auch wir sind in der Garage gestartet. Also in der Garage des elterlichen landwirtschaftlichen Anwesens. Warum ist es wichtig? Nun, in der Landwirtschaft war es so, da hatte man früher einen größeren Stromanschluss. Folglich konnte man mehr Server in der Garage betreiben. Und eben 2018 standen wir vor der Herausforderung, oder ich vor der Herausforderung, machen wir es jetzt ein klein wenig größer, heißt mieten irgendwo noch ein bisschen Fläche zu, schauen, was passiert, oder gehen wir aufs Ganze? Und diese Entscheidung, aufs Ganze zu gehen, neu zu bauen, ist dann relativ schnell gefallen. Aber es ist alles in einer Garage und mit dem wirklich unbändigen Willen, hier das Ganze auch zu einem regionalen, etablierten, angesehenen Unternehmen zu machen, gestartet und da sind wir heute in meinen Augen auf einem guten Weg dahin.
Ich höre daraus, das Thema Landwirtschaft war dagegen für Sie nie ein Thema, das dann zu übernehmen.
Tatsächlich nein. Ich könnte mir persönlich nie vorstellen, jetzt mitten in Stuttgart längerfristig auch mit Familie dann zu wohnen. Da haben wir die 3 Jahre in München dann tatsächlich auch gut ausgereicht. Heißt, ich bin auf jeden Fall dem Land sehr, sehr verbunden. Aber durch das, dass es im Rahmen von meinem Vater schon eine Teilerwerbslandwirtschaft dann war, war eben noch von früher die alte Hofstelle verfügbar. Heißt, das Ganze zu erhalten, ist auf jeden Fall eine essentiell wichtige Idee und auch Aufgabe für die Zukunft. Aber in die Landwirtschaft selber zu gehen, da bin ich selber salopp gesprochen einfach nicht der Typ für.
Was waren denn so Ihre ersten Computererfahrungen überhaupt?
Die ersten Erfahrungen, die sind tatsächlich bei mir noch mit Disketten und Windows 95 und es ist so, dass wir, ich würde mal sagen um die Jahrtausendwende, da war ich so 7 oder 8, über irgendeinen Fernsehsender, ich weiß nicht mehr genau wie er hieß, einen Computer für zu Hause gewonnen haben. Den habe ich mit meinem Bruder zusammen, haben wir da einfach mal quasi es beantragt und haben dann einen Computer gewonnen und dann geht natürlich die Zeit los, als man sich noch entscheiden musste, telefonieren oder ins Internet, mit Modem einwählen oder ein Betriebssystem über 20 Disketten zu installieren oder ähnliches. Aber das hat mich einfach schon früh an der Stelle gereizt oder gesagt, okay, ich schaffe das, ich bekomme das hin, dass es funktioniert. Und auch da sind schon die ein oder andere Nächte dann auch wirklich dafür draufgegangen. Aber das waren so die allerersten Anknüpfungspunkte, wo wir um die Jahrtausendwende dann auch wirklich schon einen Computer hatten, wo viele andere eigentlich noch, sagen wir mal, die Überweisungsträger von Hand ausgefüllt haben oder ähnliches.
Das heißt aber, Sie waren eher so der Tüftler und der Programmierer, weniger der Gamer oder beides?
Natürlich eher tüfteln und programmieren. Gaming ist natürlich auch ein Thema so zwischen 12 und, sage ich jetzt einfach mal, 18 oder 20. Ist es natürlich ein wichtiges Thema oder hat ja auch einen gewissen Stellenwert. Aber mit 16, als ich dann 2009 die Ausbildung oder meine Ausbildung auch begonnen habe, war es dann auch relativ schnell zu Ende, weil da zum einen eben nicht mehr so viel Zeit dafür war, aber zum anderen auch, wir sind hier auf dem Dorf und im Dorf ist einfach das Vereinsleben auch ein ganz entscheidender und wichtiger Punkt. Und ich selber bin jetzt noch aktiv in der Freiwilligen Feuerwehr hier in Stödlen, habe auch Verbundenheiten zu den lokalen Vereinen. Und dann ist es so, dass man dann wirklich auch sagt, man ist mit den Vereinen unterwegs, man hat Veranstaltungen, man kümmert sich um irgendwelche Themen, es steht mal eine Altpapiersammlung oder ähnliches an, sprich, dann hat die Zeit einfach gefehlt, um das weiter zu verfolgen. Aber übers Studium dann ist eben dieses Tüfteln, dieses Programmieren relativ präsent immer geblieben über die ganze Zeit.
Das Land, Sie sprechen es an, das Dorf hat ja den Ruf, dass hier die Datenverbindung, die Internetverbindung, auch die Mobilfunkverbindung eher schwach ist. Ist es hier ein bisschen besser in Stödlen, oder?
Das wäre schlecht, wenn es nur ein bisschen besser wäre. Also wir haben hier sehr gute Netzwerkverbindungen. Also die Datenautobahn, wie eingangs angesprochen, ist natürlich enorm wichtig. Wir haben hier das Glück, und das ist auch der Grund, warum das Rechenzentrum in Stödlen steht. Nicht, weil ich ursprünglich und gebürtig aus Stödlen komme, sondern weil hier die Infrastruktur passt. Also hier gehen wirklich Backbone-Leitungen durch Stödlen durch. Die Gemeinde hat schon ganz frühzeitig das Gewerbegebiet mit Glasfaser mit erschlossen. Wir konnten durch das, dass wir hier in einem ganz neuen Bereich des Gewerbegebiets sind, auch schon bei der Erschließung des Gebäudes mitwirken, weil man muss sich vorstellen, im Rechenzentrumsumfeld, man braucht immer zwei Anschlüsse von allen, zweimal Glasfaser, zweimal Strom. Und dann konnte man das wirklich so darstellen, dass von beiden Seiten vom Gebäude einfach die Leitungen auch reinkommen. Folglich war auch das Mitspracherecht einfach sehr, sehr, sehr groß. Und wir können hier, sind jetzt in der glücklichen Lage, dass wir direkt nach Frankfurt angebunden sind und hier auch wirklich den Kunden jegliche Bandbreite bei jeglichem gewünschten Internetanbieter anbieten können.
Wo sehen Sie denn Ihr Unternehmen und sich selbst in 10 Jahren, in 20 Jahren, vielleicht auch in 30 Jahren?
Das ist eine sehr große oder ein sehr weiter Blick. Ich würde mal sagen, in 10 Jahren ist es auf jeden Fall so, dass wir weit über 20 Kollegen sind, dass wir eventuell schon ein zweites Gebäude hier in Stödlen mit errichtet haben, dass wir uns bei vielen großen Unternehmen als lokaler Player etabliert haben und auf die mittel- bis langfristige Schicht oder Schiene dann auch gesehen, dass wir vielleicht auch unser Konzept wie ein Rechenzentrum in einem Land mit den höchsten Stromkosten weltweit am besten in eine bestehende Infrastruktur eingebaut werden kann. Gerade dieses Warmeid-Thema ist im Rechenzentrumsumfeld ein ganz großes und wichtiges Thema. Anfang September hat der Branchenverband der Informationstechnologie, die Bitkom, eine große Studie veröffentlicht, wonach einfach in Deutschland bei den Rechenzentren Potenzial für die Beheizung von bis zu 350.000 Wohnungen besteht. Diese Wärme wird im Moment komplett einfach nur abgekühlt. Und mit unserem Konzept können wir es einfach darstellen, dass wir diese Wärme bei Betrieb der Rechenzentren nutzbar machen. Und das ist dann auch mein mittelfristig bis langfristiges Ziel, dass wir unser Konzept auf neue Rechenzentren ausrollen, vielleicht auch weitere Standorte entwickeln und implementieren und so einfach auch den Wachstumskurs des Unternehmens fortsetzen.
Und gleichzeitig wahrscheinlich autark werden, was die Energieversorgung von außen angeht. Sie bekommen jetzt schon von Ihren eigenen Photovoltaikanlagen, dann haben Sie Biomasse, glaube ich, zur Verfügung.
Also es sind Blockheizkraftwerke an der Stelle. Aber ja, die Autarkie ist ein ganz entscheidender Punkt. So ein Rechenzentrum, wie eingangs angesprochen, mit dem Dieselmotor, der vor Ort steht, hat immer einen gewissen Dieseltank. In Zeiten, wo das Stromnetz immer volatiler wird, in denen das Stromnetz sehr, sehr, sehr stark mit wechselnden Erzeugungen zu kämpfen hat, wird auch das Thema Stromausfälle ein immer größer werdendes Thema spielen. Und deswegen legen wir seit 2019 auch den Wert darauf, dass, wenn die Sonne am nächsten Tag wieder aufgeht, das Rechenzentrum uneingeschränkt betrieben werden kann. folglich auch die Ausfallsicherheit weit über dem liegt, was der Standard auch wirklich fordert für Rechenzentren. Da geht es nämlich um 48 Stunden Autonomiezeit, aber eben auch dieses Thema, der Diesellaster fährt irgendwo los und links ist ein Krankenhaus und rechts ist ein Rechenzentrum. Wo fährt der jetzt hin? Folglich, man muss sich auch immer auf den Worst Case einstellen und das ist ein ganz entscheidender und wichtiger Punkt.
Warum machen es denn die anderen nicht alle so wie Sie?
Das ist diese ganz einfache Thematik. Eine extrem konservative Branche und extrem konservative Kunden. Heißt, die Kunden wollen alle das absolute Maximum an Verfügbarkeit. Wenn man sich jetzt noch überlegt, ein Rechenzentrum kostet im Standardfall ohne besondere technische Ausrüstung pro Megawatt gebauter elektrischer Leistung zwischen 10 und 15 Millionen Euro an Invest. Jetzt baut Amazon, Microsoft oder Google in Deutschland ein Rechenzentrum mit 60 Megawatt. Folglich geht es da um 800 Millionen bis 1 Milliarde Euro. Bei derartigen Summen macht man keine Experimente. Bei derartigen Summen verlässt man sich immer auf dieses Konzept, von dem ich weiß, dass es funktioniert. Weil die Gebäude sind, bevor sie überhaupt fertig sind, sind die schon vermietet. Heißt, das Gebäude ist nicht mal wirklich fertig und das Gebäude ist schon zu 100% ausgelastet und die Planung für das nächste geht schon los. Und das ist ja auch so ein Ziel von mir, wirklich diese eingefahrenen Strukturen etwas aufzubrechen und hier auch wirklich zu sagen, schaut her, wir haben hier seit 2019 ein Rechenzentrum mit einem Konzept, das skalierbar von ganz klein bis ganz groß da ist. Wir können euch unglaublich viel Betriebskosten sparen und gleichzeitig für euch auch noch die Autonomie erhöhen, wollen wir da nicht einfach gemeinsame Projekte mit angehen.
Jetzt steigt ja die Rechenkapazität unheimlich stark und unheimlich schnell, die verfügbar ist, aber auch die gebraucht wird. Kann das nicht mal irgendwann zu einem Ende kommen?
Solange extrem viele Geschäftsmodelle im Moment wirklich auch digitalisiert werden oder aus der Digitalisierung neue Geschäftsmodelle entstehen, glaube ich nicht, dass es so schnell ein Ende finden wird, auch das rasante Wachstum der Daten. Wenn wir jetzt einfach mal an Zukunftsthemen für uns denken, wie 5G, autonomes Fahren, eine KI, die mir automatisch sagt, wo ist der beste Parkplatz für mich, oder dieses Thema Deep Learning, wie aus einfach großen Datenmengen Schlüsse dann auch gezogen werden, dann sind das alles Entwicklungen, die den Datenverkehr und das Datenaufkommen wirklich auch noch stärker exponentiell steigen lassen. Und diese Daten, die müssen alle irgendwo gespeichert werden, die müssen alle irgendwo verarbeitet werden und die müssen auch irgendwo sicher sein. Und deswegen glaube ich, dass dieser Weg, dass wir mehr Rechenleistung brauchen, dass das noch eine gute Zeit wirklich auch so weitergehen wird. Die Art, wie diese Rechenzentrumsleistung zur Verfügung gestellt wird, die muss sich aber in meinen Augen auf jeden Fall grundlegend ändern, um auch dieses Thema CO2-Neutralität, Klimaziele 2030, 2040 auch wirklich erreichen zu können.
Also es ist auf jeden Fall ein Markt der Zukunft und es gibt noch eine Menge zu tun. Ich glaube, Sie sind auf dem richtigen Weg, Julian Hauber, Geschäftsführer und Gründer der JH Computers in Stötlen. Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank auch für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.